Wisst ihr, was die große Angst fast aller unserer Moderatoren ist? Die kommen immer und sagen, oh Chris, aber wenn ich mir jetzt da was zu dem Thema ausdenke und dann sage ich ausgerechnet genau das, was du sagen wolltest, das wäre doch ganz schlimm. Nicht so, Leute, kein Problem. Das ist noch nie passiert. Ich bin jetzt seit 16 Jahren bin ich Pastor und es ist noch nie passiert. Diese Woche scheint das Thema das so eindeutig herzugeben, dass ich genau denselben Einstieg wie Steffi habe. Aber auch das zeigt, wenn das passieren sollte, überhaupt nicht schlimm, denn das Thema kurz und bündig, das lädt ja eigentlich dazu ein, einfach anzufangen und zu sagen, ich lese euch den Predigtext vor. Lobet den Herrn, alle Heiden, preiset ihn, alle Völker, denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Was ihr gerade gehört habt, ist der kürzeste Psalm der Bibel. Es ist das kürzeste Kapitel der Bibel. In dieser Übersetzung gerade mal 19 Worte. Kurz und bündig und es ist alles gesagt, was unser Job ist. Und ich möchte mir jetzt mit euch angucken, was dieser Psalm, von dem wir nicht mal wissen, wer ihn geschrieben hat, uns zu sagen hat über unsere Kernaufgabe, über unseren Job, den wir haben, Gott zu loben. Ich habe 3 kurze Statements dabei, wie wir diese Aufforderung, dass wir in unserem Leben Gott die Ehre geben sollen, umsetzen können. Und wer jetzt gehofft hat, dass die Predigt heute 5 Minuten dauert, dem muss ich leider enttäuschen. Hiermit endet dann auch meine Umsetzung des Themas kurz und bündig. Die restliche Predigt wird das nicht werden. Das Erste, was wir hier entdecken, ist, was unsere Aufgabe ist, nämlich Gott zu loben. Das finden wir direkt am Anfang in Vers 1. Und zwar finden wir das mit dem Stilmittel hebräischer Poesie überhaupt, mit dem Parallelismus Membrorum. Für uns Deutsche ist ja klar, was macht ein gutes Gedicht aus? Das reimt sich. Also die Lehrer, Deutschlehrer kriegen immer die Krise, wenn die Schüler motzen, das reimt sich aber gar nicht, das ist gar kein Gedicht. Also es kann auch ein Gedicht sein ohne einen Reim, aber normalerweise reimen sich Gedichte im Deutschen. Da kann man sie besser auswendig lernen, sie klingen schöner. Die Psalmen sind alle miteinander Lieder, sind Gedichte. Und wisst ihr was? Da reimt sich überhaupt nichts. Das kennen die Hebräer nicht. Die Hebräer haben ein anderes Stilmittel, eben diesen Parallelismus Membrorum. Das bedeutet, man drückt diese eine Aussage, die man den Leuten weitergeben will, in denselben, fast denselben Worten nochmal aus. Ich habe mal ein schönes Beispiel dabei. Das hier ist ein Parallelismus Membrorum. Nicht ganz biblisch, aber trotzdem wahr. Chris liebt Kuchen, er mag das süße Gebäck. Den zweiten Teil, die zweite Zeile, brauchen wir überhaupt nicht, um den Sinn zu verstehen. Das ist in der ersten Zeile alles gesagt. Ich mag Kuchen. Die zweite Zeile ist nur dafür da, das Gedicht oder den Text schön zu machen. Und genauso ist es auch in unserem Psalm. Da sieht das so aus. Lobet den Herrn, alle Heiden, preiset ihn, alle Völker. Die zweite Zeile brauchen wir nicht. Die trägt nicht zum besseren Verständnis unseres Textes bei. Aber wir haben hier kein hebräisches Lehrbuch vor uns. Wir haben ein Lied. Und das Lied soll vor allem schön sein. Und dafür brauchen wir diese zweite Zeile. Und das bewahrt uns auch, wenn wir das im Hinterkopf haben, vor einer großen Gefahr. Denn der Text verwendet verschiedene Worte, loben und preisen, Völker und Heiden. Und wir Theologen sind sehr gut darin, dann diese einzelnen Worte auseinander zu pflücken und überlegen und gucken, wo werden die denn wie verwendet? Und welche tiefere Bedeutung liegt denn darin, dass der Autor da verschiedene Worte Braucht man nicht. Lobet den Herrn, alle Heiden. Das ist die Kernaussage. Und damit schöner klingt, wiederholen wir das Ganze nochmal anders. Und was wir damit tun sollen und wie, das gucken wir uns jetzt an. 2 Fragen ploppen nämlich damit bei mir auf. Wenn alle Menschen den Herrn loben sollen, frage ich mich, warum sollen sie das tun und wie sollen sie das tun? Die erste Antwort auf das Warum wäre wahrscheinlich, weil es da steht. Also wer Christ ist, wer die Bibel ernst nimmt, wer sagt, das ist Gottes Wort, Gottes Autorität an uns, könnte ich sagen, alles klar, da steht's, wir sollen Gott die Ehre geben, dann tun wir das halt. Das ist auch richtig. Aber ich glaube, dass es alles in allem zu wenig ist, wenn wir so denken. Die Antwort darauf, die finden wir in Vers 2. Und die kommt im dritten Punkt nochmal richtig ausführlich. Darum vertage ich das. Ich füge dem aber nochmal eine andere Sache hinzu, die in unserem Text nicht steht. Ich möchte euch Offenbarung 5, Vers 12 vorlesen. Da heißt es: Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Gott ist würdig, angebetet zu werden. Und das ist der Grund, warum wir es tun sollten. Es gibt das schöne Sprichwort, jedem das Seine. Ja, das ist so unsere Auffassung von Gerechtigkeit. Wenn ich eine Straftat begehe, dann bekomme ich eine Strafe dafür. Wenn ich etwas gut mache, bekomme ich ein Lob, eine Belohnung. Jedem das Seine. Jeder bekommt das, was er verdient. Das ist aber nicht nur so bei Taten. Das ist auch bei einem Status so. Meine Frau verdient meine Aufmerksamkeit, meine Zeit, meine Zuwendung und meine Liebe. Nicht, weil sie irgendetwas dafür getan hätte, sondern weil sie meine Frau ist. Qua Status bin ich ihr das schuldig. Genauso meine Kinder. Die verdienen es, dass ich Zeit mit ihnen verbringe, dass ich sie liebevoll erziehe, dass ich für sie da bin. Nicht, weil sie irgendwas dazu getan hätten, sondern einfach, weil sie meine Kinder sind. Das können wir noch einen Schritt weiter gehen. Jedem Menschen stehen Dinge zu. Würde, Sicherheit, Freiheit. In Nürnberg am Germanischen Museum eine lange Allee mit der Stele der Menschenrechte. Die stehen jedem Menschen zu, weil er ein Mensch ist. Und anscheinend gibt es auch sogenannte Gottesrechte. Und das oberste Gottesrecht, was es gibt, ist, er ist würdig, angebetet zu werden. Das steht ihm zu, weil er Gott ist. Und zum Glück tut Gott auch noch ganz viel, was dazu führt, dass wir ihn loben können. Aber erstmal, alleine weil er unser Herr und unser Gott ist, ist er würdig, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn loben. Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir sind dazu geschaffen, ihn anzubeten. Es ist eigentlich unser einziger Daseinszweck, ihm Lob zu geben. Und dann die zweite Frage, die Frage nach dem Wie. Wie beten wir denn unseren Gott an? Unser Text sagt dazu gar nichts, kein Wort. Jetzt habe ich mich schon gefragt, soll ich dazu was erzählen? Weil ich möchte den Text ja nicht als Sprungbrett verwenden für irgendein anderes Thema, aber ich glaube, es wäre euch gegenüber total unfair, wenn ich nicht zumindest darüber nachdenke, wie wir Gott anbeten können. Weil ich sage euch hier, macht's gefälligst, aber wie? Das verrate ich euch nicht. Also mal ein paar Ideen und Gedanken. Und allein über dieses Thema kann man ja ewig reden. Darum nenne ich jetzt einfach mal kurz und bündig ein paar Möglichkeiten, wie wir Gott anbeten können, um mir dann eine einzige rauszupicken und das ein bisschen greifbarer zu machen. Also mal ein paar Ideen. Wir beten Gott an, indem wir beten. Also ganz normal, wie wir es kennen, mit Worten. Wir beten ihn an, wenn wir für ihn singen, haben wir gerade eben getan, mit Musik sogar. Wir beten ihn an, wenn wir tanzen, finden wir ganz viele Stellen in der Bibel. Wir beten ihn an, wenn wir eine bestimmte Körperhaltung einnehmen. In unseren Breiten ist es oft das Knien. Wir beten ihn an, wenn wir ihm erzählen, wer er für uns ist. Komme ich gleich nochmal ausführlich dazu. Ich glaube aber, wir beten Gott auch an, wenn wir manche Dinge loslassen. Wenn wir sagen, Jesus, ich lasse meinen Traum davon, wie ich mir mein Leben vorstelle, los und lasse es zu, dass du mir sagst, wie mein Leben auszusehen hat. Oder wenn ich manche Süchte loslasse, wenn ich Gewohnheiten loslasse, wenn ich Geld loslasse, kann ich damit Gott anbeten. Ich bete Gott an und lobe ihn, wenn ich meine Arbeit gut mache und sie bewusst ihm zur Ehre gestalte. Ich bete Gott an, wenn ich sein Wort ernst nehme und seine Anforderungen, die er da an mich stellt. Ich bete Gott an, wenn ich mich sozial engagiere und so weiter. Ihr merkt, fast alles, was wir tun oder lassen, kann zur Anbetung Gottes führen. Und ich möchte es jetzt praktisch machen an dem, was uns, glaube ich, am nächsten ist. Das Singen im Gottesdienst ist das eine. Ich weiß auch von einigen hier in der Gemeinde, dass sie zu Hause sehr gerne singen. Aber das, was wir alle, unabhängig von unseren musikalischen Fähigkeiten, können und tun, ist das normale Gebet. Dieses in Gedanken oder laut Dinge anzusprechen, auszusprechen. Da ist erstmal dieses Bittgebet, das uns wahrscheinlich allen sehr vertraut ist. Und ich glaube, wir sind als Gemeinde auch sehr gut im Danken. Aber eine Sache, die wir nicht so gut können, ist Loben. Lobst du Gott mit deinem normalen Gebet? Das ist eine Sache, die mir ganz oft hinten runterfällt. Und das tut man zum Beispiel darin, indem ich Gott sage, wer er ist. Das ist im ersten Moment komisch, aber wenn wir mal noch ein bisschen drüber nachdenken, merken wir, dass wir Menschen da genauso ticken. Ich find's total toll, wenn mir meine Frau sagt, dass sie mich toll findet, dass sie mich schön findet, dass sie mich klug findet. Dann denke ich, oh ja. Oder wenn mein bester Freund mir sagt, boah, Chris, du bist echt ein klasse Freund. Das ist schön. Das höre ich gerne. Und ich glaube, Gott geht es genauso. Üb das mal. Gott zu sagen, wer er ist. Du, Gott, bist der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Du hast mich gemacht. Du bist der, der die ganze Macht in seiner Hand hält. Du bist der, der als Mensch auf diese Erde gekommen ist. Du bist der, der mich gerettet hat. Und so weiter. Erzählt Gott einfach, wer er für euch ist. Du bist mein Vater. Du bist mein Freund. Du bist mein Herr und Gott. Damit loben wir Gott und erfüllen das, was wir da geschrieben finden. Und das Zweite, das hängt damit zusammen. Erzählt Jesus, was er für euch getan hat. Da sind wir ganz nah am Danken, aber lasst das Danke da bewusst weg und erzählt Gott einfach, was er getan hat. Du hast mich frei gemacht von meinen Sünden. Du hast mich zu einer neuen Kreatur gemacht. Du hast mich verändert. Du hast mich getragen in den schwersten Krisen. Du bist für mich ans Kreuz gegangen. Du hast mir vergeben. Damit geben wir Gott die Ehre und loben ihn. Also, Hausaufgabe Nummer 1. Checkt nochmal euer Gebetsleben. Nachher vielleicht hier und zu Hause. Und baut diesen Baustein ein, Gott zu erzählen, wer er ist. Das braucht ein bisschen Übung, aber es geht mit jedem Mal leichter und es stärkt eure Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Oh, den Text hatte ich sogar. Das Zweite ist die Reichweite, die ich mir angucken möchte. Es geht um die ganze Welt hier. Es geht Gott um alle Menschen. Gott will, dass alle ihn anbeten. Und das ist für uns völlig klar. Vollkommen normal. Weil wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns. Wir haben die Bibel. Wir wissen um Gottes Liebe und Leidenschaft für jeden einzelnen Menschen. Für die Leute im Alten Testament, in der Zeit, wo dieser Psalm geschrieben worden ist, war das alles andere als klar. Da muss man sich dieses Denksystem der Juden nochmal so ein bisschen bewusst machen. Die Juden waren ganz schön stolz auf ihren elitären Status. Sie waren das von Gott erwählte Volk. Und die hatten überhaupt keine Bestrebungen, dass die anderen Völker auch Juden werden sollten oder ihren Gott anbeten sollten. Blödsinn. Wir sind Juden, wir haben den wahren Gott und die anderen haben halt Pech gehabt. Und es ist gut, dass wir Juden sind. Und es ist noch besser, dass wir keine Heiden sind, dass Gott uns kleines, tolles Völkchen auserwählt hat. Die Juden haben die Heiden auch als Goi bezeichnet, kann man ganz frei mit Hunde übersetzen. Und Hunde hatten damals einen noch deutlich schlechteren Ruf, als sie heute haben. Und im Schacharit, das rituelle Morgengebet, hat ein frommer Jude jeden Morgen gebetet. Und Herr, ich danke dir, dass ich kein Heide bin. Das war die Sicht der Juden auf die anderen. Mein Gott, mein Volk. Und es war ja auch gar nicht so einfach möglich, Jude zu werden. Wisst ihr, wie man Jude geworden ist? Man wurde geboren von einer jüdischen Frau. Ein jüdischer Mann als Vater hat nicht gereicht. Das war so wichtig, dass ganz, ganz klar sein muss, einer der Eltern muss Jude sein. Und man weiß ja nicht zu 100%, wer der Vater ist, aber wer die Mutter ist, das weiß man immer. Und wenn die Mutter Jüdin war, dann war man Jude. Das war die einzige Möglichkeit, Jude zu werden. Gut, wenn man als Nicht-Jude die Juden toll gefunden hat, konnte man schon sich annähern. Man konnte Proselyt werden. Man konnte sich beschneiden lassen und erklären, man will sich an alles halten, was im Gesetz steht. Dann wurde man aber eben nur Proselyt und kein Jude. Dann war man Jude zweiter Klasse. Und manche Leute konnten noch nicht mal das, weil ihnen die körperlichen oder finanziellen Voraussetzungen gefehlt haben, weil sie wussten, aufgrund unseres Berufes können wir uns nicht an alle Dinge halten. Dann konnte man immerhin noch Gottesfreund werden. Das war dann so Jude dritter oder vierter Klasse. Und das sieht man schon am Gottesdienst. Am Gottesdienst im Tempel konnten nur echte Juden teilnehmen. Die Proselyten mussten im inneren Vorhof bleiben und die Gottesfreunde mit dem ganzen anderen Gesocks, den Frauen und den Behinderten draußen. Ging nicht. Jude war man, konnte man nicht werden. Und das finden wir auch im Neuen Testament noch ganz stark. Für die ersten Christen war klar, Jesus ist der Messias der Juden. Überlegt euch, wie entsetzt Petrus war, als auf einmal dieser Cornelius den Heiligen Geist bekommt. Das funktioniert überhaupt nicht. Und wie erbittert im Apostelkonzil, in Apostelgeschichte 15, gestritten wird, ob das denn jetzt da geht, was der Heilige Geist da macht. Das war nicht vorstellbar. Da hätte man jetzt sagen können, ja, liebe Leute, guckt doch mal in eure Bibel. In dem Psalm, da merkt ihr es doch schon. Gott will von allen Menschen angebetet werden. Das ist schon damals damit angelegt. Und wenn ich das mal weiterdenke, dann ist das auch eine Motivation, von unserem Glauben weiterzuerzählen. Gott will von allen Menschen angebetet werden, auch von deinem Nachbarn, der Jesus noch nicht kennt. Und darum solltest du ihm von Jesus erzählen. Das klingt erstmal komisch, oder? Ey, ich erzähle doch anderen Leuten davon, weil Jesus das Beste ist, was ihnen passieren kann. Ich erzähle ihnen doch davon, weil sie bei Jesus Vergebung finden. Ich erzähle ihnen doch davon, weil Jesus sie retten kann. Ja, stimmt. Das bleibt ja weiter bestehen. Aber das fügt eine neue Sache hinzu. Gott will und wird von allen Menschen angebetet werden. Und wir dürfen dazu beitragen, dass alle Menschen das hier jetzt schon tun. In Philipper 2, Vers 10 heißt es, prophetisch gesprochen in die Zukunft, und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und den Text, den wir eben in der Offenbarung hatten, der geht weiter. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum höre ich mit Einstimmen und Rufen, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Jeder Mensch, jede Kreatur wird Jesus anbeten. Dann, wenn er wiederkommt. Die einen werden es mit Freude tun. Wir, die wir ihn kennen und ihn endlich richtig sehen, werden ihn anbeten und feiern. Und die anderen werden erkennen, dass sie ihr Leben aufs falsche Pferd gesetzt haben und werden ihn auch anbeten, weil sie gar nicht mehr anders können. Und jetzt lehne ich mich theologisch mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich behaupte, dass Gott der Lobpreis, der ihn heute von uns erreicht, mehr wert ist als der am Ende der Zeiten. Weil jetzt tun wir es, ohne ihn zu sehen. Und er will, dass jetzt schon noch mehr Menschen ihn anbeten. Unser Psalm hier ist anders als die Bibelstellen, die ich vorgelesen habe. Diese Bibelstellen gehen in die Zukunft. Das wird mal sein. Dieser Psalm spricht in unsere Gegenwart. Gott will das heute schon. Gott will es jetzt schon. Von uns als seinen Kindern, aber auch von allen anderen Menschen, die hier auf dieser Erde sind. Und ich habe es gerade eben gesagt, vielleicht fühlt es sich für dich jetzt ein bisschen komisch an, als Motivation für Evangelisation, dass sie Gott anbeten sollen. Aber stell dir mal bitte einen Menschen vor jetzt, den du lieb hast, den du so richtig magst, der Jesus nicht kennt. Hast du einen? Und dieser Mensch ist hier mit dem Gottesdienst. Und wir singen der Einzige. Und dieser Mensch steht auf, hebt die Hände und singt aus vollem Herzen: Heilig bist du, Herr. Da kriege ich eine Gänsehaut. Die Vorstellung, dass die Menschen, die ich so lieb habe, Gott loben. Ey, wenn das keine Motivation ist, ihnen von Jesus zu erzählen. Das liegt hier in unserem Psalm. So, jetzt habe ich euch eben noch vertröstet in Punkt 1. Die Frage nach dem Warum. Warum wir Gott loben sollten. In Vers 2 heißt es: Denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Waltet über uns in Ewigkeit ist ein bisschen kompliziertes Deutsch. Man kann auch übersetzen: Er erweist uns seine Treue und Gnade. Er erweist uns seine Treue und Gnade. Gott sorgt, er versorgt uns nicht nur mit dem, was wir zum Essen, zum Trinken, zum Anziehen brauchen, sondern er versorgt uns auch mit seiner Gnade und mit seiner Treue. Und diese beiden Sachen möchte ich mir jetzt zum Schluss der Predigt mit euch angucken. Das Thema Gnade ist ja wohl eines der zentralen Dinge unseres Glaubens. Und ich kann jetzt nicht hier das in der ganzen Breite auswalzen, sondern nur ganz kurz und bündig. Ich habe eben gesagt, jeder bekommt das, was er verdient. Und Gnade ist, dass es nicht so ist. Dass dieses Sprichwort durchgestrichen wird. Das, was ich verdiene, ist der Tod. Der Tod für meine Sünde, für meine Schuld, für meine Verfehlungen. Und Gnade ist, dass Gott diese Schuld auf sich nimmt. Er bekommt die Strafe, dass ich leben kann. So bleibt Gott gerecht und heilig und ich komme in seine Nähe. Das ist Gnade, völlig unverdient. Aber Gnade bedeutet auch, dass ich erhobenen Hauptes leben kann. Ich behaupte, dass die meisten Menschen ihr Leben nur gestalten können, weil sie Großmeister in der Verdrängung sind. Wenn ich mir mein Leben angucke, wenn ich mir angucke, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wie ich Leute behandle, die ich lieb habe, die mir nahe stehen und auch die, die mir nicht so nahe stehen, da kann ich mich nicht mehr im Spiegel angucken. Dann schäme ich mich manchmal vor mir selbst, weil ich kenne mich selbst am besten. Und wenn ich Jesus nicht habe, dann muss ich diese Seite von mir komplett wegschieben. Dann muss ich sie verdrängen und mich auf meine guten Seiten konzentrieren, weil sonst kann ich nicht erhobenen Hauptes durchs Leben gehen. Jesus erlaubt es mir, nicht verdrängen zu müssen, sondern mich anzunehmen, wie ich bin, weil ich weiß, wo ich mit meinem ganzen Dreck, mit meiner ganzen Schuld, mit meiner Unzulänglichkeit hingehen kann. Das ist Gnade. Und damit sind wir bei der Treue. Und die beiden gehören zusammen. Denn Gnade ohne Treue wäre nur ein Strohfeuer. Das ist eine der großen Ängste meines frühen Christseins gewesen. Was, wenn Gott mir irgendwann nicht mehr vergeben kann, weil es ein zu viel gibt? Ich habe Lieblingssünden und ich hasse dieses Wort, weil ich diese Sünden nicht liebe, sondern es sind die, bei denen ich halt ständig auf die, Entschuldigung, Schnauze falle. Immer wieder. Einige lächeln, anscheinend kennt ihr das auch. Ja, manche dieser Sünden begleiten mich mein gesamtes Christsein, vom ersten Tag an bis heute. Andere sind erst später dazugekommen, manche verschwinden zwischendrin mal wieder, um dann wieder aufzuploppen. Und wenn ich da Strichlisten führen müsste, würde ein DIN A0-Plakat wahrscheinlich schon nicht mehr reichen. Und Matthäus 18 heißt es, wir sollen 7 mal 70 mal vergeben. 490. Exegetischer Blödsinn, das will Jesus da gar nicht sagen. Aber bei mir würde noch mal nicht mal 4.900 reichen. Und was mache ich, wenn irgendwann Gott sagt, jetzt reicht's. Kemper, also nicht schon wieder mit der Geschichte. Vergiss es. Und diese Angst hat mich von Jesus weggetrieben. Ich habe irgendwann aufgehört, Bibel zu lesen. Ich habe viel weniger gebetet, weil ich mich so geschämt habe, schon wieder mit diesen Sachen kommen zu müssen. Und dann habe ich Bibel gelesen. Römer 7. Und das war so eine Befreiung. Da schreibt Paulus: Das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Boah, das geht noch anderen so. Ich bin nicht alleine. Und dann schreibt Paulus weiter in Vers 24: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem gottverdammten Leibe? Todverfallenen Leibe. Ja, genau so habe ich mich gefühlt. Dann habe ich die Treue Gottes entdeckt. Dass Gott treu ist und es bei Gott kein zu viel gibt. Sei dir bewusst, auch wenn Jesus dich von Neuem geboren hat, auch wenn du eine neue Kreatur geworden bist, du bist und bleibst ein sündiger Mensch. Kein Sünder, du bist Heiliger. Aber die Sünde wirst du hier nicht loswerden. Das haben wir erst im Himmel. Aber Gottes Treue ist es, die seine Gnade in unserem Leben hochhält. Ich vermute, das wisst ihr alles, oder? Habt ihr alles schon mal gehört? Die Gnade und die Treue und dass es kein zu viel gibt. Aber ist es hier oder ist es hier? Und wenn es hier hinrutscht ins Herz, dann führt uns das dazu, dass wir Gott loben, dass wir ihn preisen. Und dann sind wir wieder bei dem Wie. Ey, wenn das keine Gründe sind, Gott die Ehre zu geben, ihm zu erzählen, ihm zu singen, ihm zu danken für seine Gnade und Treue, dann weiß ich auch nicht. Lobet den Herrn, alle Heiden, preiset ihn, alle Völker, denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Amen. Und ich bin so dankbar, dass wir Musiker haben, die auf Gottesdienstthemen gucken und echt gute Lieder aussuchen. Viel Spaß mit dem nächsten Lied.